Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer. Schön, dass ihr heute euch entschieden habt, etwas Gutes zu tun, diesen Podcast einzuschalten.
Amen.
Wir haben dafür gebetet, dass dieser Podcast euch Segen bringt, dass Gott ihn gebraucht, um sein Wort groß zu machen, und wir hoffen, dass es natürlich bei euch auch so ankommt. Wir haben heute einen besonderen Gast mit uns. Wir haben Willi Friesen hier. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Du hast gestern bei uns die Predigt gehalten und es ist sehr schön, heute dich in die Mangel nehmen zu können, dich interviewen zu können.
Ich bin sehr gespannt.
Ja, wir auch. Also es kamen schon ein paar interessante Fragen und ich bin gespannt, welche Erkenntnisse wir daraus generieren können.
Wir wollen dich ja noch ein wenig mehr kennenlernen, ne? Und wie würdest du dich einmal vorstellen? Also ich weiß nicht, ob dich alle persönlich kennen, wahrscheinlich eher nicht aus der Jugend hier. Wer bist du, was machst du?
Ja, ich bin Willi Friesen, wie schon gesagt wurde. Bin 42 Jahre alt und komme hier ursprünglich auch aus Espelkamp, war eine Zeit lang weg, bin aber wieder zurück und darf jetzt Pastor oder einer der Ältesten der evangelischen Freikirche in Espelkamp sein. Eine Gemeinde, mit der ihr hier auch sehr eng verbunden seid und wir mit euch, und das schätze ich persönlich sehr. Ich bin verheiratet mit meiner Frau Elina und ich stehe im Gemeindedienst und bin dort vor allen Dingen so ein bisschen zuständig für Lehre, für Fortbildungen, für Jüngerschaft, Begleitung von Mitarbeitern in der Gemeinde. Genau, das ist ein bisschen so mein Schwerpunkt. Und deswegen bin ich auch super gerne natürlich zu euch in die Jugend gestern gekommen, um das Thema zu halten. Es war echt eine Riesenfreude für mich. Ja, vielleicht so wie mal ganz kurz.
Guckst du morgen den Super Bowl?
Jo, mit eurem Pastor zusammen.
Oh, mit Gerd.
Ja,
wahrscheinlich,
genau.
Ja. Okay, was ist dein Tipp?
Ich wünsche es dem Mahomes so sehr, okay, dass sie mal gewinnen. Also ich bin für die Chiefs. Guck Football immer so als jemand, der so ein bisschen neutral dabei ist. Ich entscheide beim Spiel oder kurz vor dem Spiel immer, für wen ich bin. Ich habe nicht so ein Favorite Team wie zum Beispiel beim Fußball oder so, ne? Aber trotzdem gucke ich sehr gerne.
Ah, und Fußball, was ist da?
Ja, 1. FC Köln.
Köln?
Köln.
Ganz komisch.
Ja, meine beiden Brüder waren auch Köln-Fans. Ich hatte keine Chance.
Ist das sogar ein Kindheitsfreund von Gerd?
Ja, genau. Wir kennen uns schon wirklich von der Sandkiste, kann man so sagen. Mhm. Wir sind zusammen auf einer Straße, ein paar Häuser weiter groß geworden. Also seit Kindheitstagen kennen wir uns mit Gerd.
Boah, das wusste ich nicht.
Ja.
Wieder was dazugelernt.
Ja, Mama erzählt oft davon, dass immer Willi so da war und immer Gerd und Willi das Dreamteam waren.
Ja, da waren noch ein paar Jungs mit dabei, aber wir waren wirklich so auf einer Straße, alle so ein bisschen gleichaltrig, so 2 Jahre auseinander ungefähr, 2-3 Jahre.
Hammer, Weißdornstraße wahrscheinlich, oder?
Nee, Akazienweg. Wir sind die Akazienweger.
Da kommt auch Emanuels Familie her. Also Emanuels Mutter und die Familie.
Ich dachte aus Brasilien.
Die andere Seite.
Genau, aber mütterlicherseits tatsächlich Harder, das waren nicht die direkten Nachbarn, da war noch ein Haus zwischen, genau.
Ja, alles schlecht. Akazien-Gang.
Hammer. Ja, genau,
alles Akazien-Gang. Aber voll cool, wenn man so eine Straße mit vielen Leuten hat. Wir hatten ja auch, ich bin ja mit Lukas Epp und Timon und so, waren ja auch auf meiner Straße.
Stimmt.
Auch richtig nice Zeit eigentlich.
Ja, ich komme aus Raden, da hatte ich keinen.
Ja, genau.
Ich hatte Jugend, das ist gut.
Voll so richtig oldschool, man ging dann raus und ging wirklich von Tür zu Tür und hat sich immer so abgeholt. Ne? Hey, kommst du raus? Jo, und dann zum nächsten. Und dann, was machen wir, ne?
Die Kinder heutzutage, die haben das gar nicht mehr. Aber richtig nice.
Ich habe eine Frage zu deiner Biografie noch.
Ja.
Wie hat Gott dich gefunden? Wie lebst du mit Gott?
Ich habe eigentlich mich mal als 8-Jähriger bekehrt. Das war eine Evangelisation bei uns in der Gemeinde und ich habe eigentlich schon recht gut verstanden, was es bedeutet, Sünder zu sein und was es bedeutet, Vergebung zu bekommen und gerettet zu werden. Und dann war eine Evangelisation mit Gerhard Hamm, das war früher so der Billy Graham unter dem Russlanddeutschen. Der war dann hier in Espelkamp in unserer Gemeinde und hat gepredigt und ich bin dann hinterher zurückgeblieben und habe sogar mit meinem Vater dann, der auch einer der Leiter oder der mit in diesem Bruderrat, so hieß es damals in der Gemeinde war, habe mit ihm zusammen gebetet und so habe ich mich bekehrt. Ist leider nicht immer so geblieben, also wir als Jungs, als Straße da alle, wir sind alle zusammen zum Gottesdienst gegangen und dann irgendwann mal haben wir auch alle uns entschieden, wir gehen nicht mehr. Also dann sind wir auch alle gemeinsam ausgestiegen und haben dann andere Ziele verfolgt und das war bei mir, wo ich 19 war, so auf dem Weg zu 20. Da hat Jesus mich nochmal wieder gefunden. Da war ich ganz unverhofft mal wieder in einen Gottesdienst gegangen, nach ewigen Zeiten. Das ist eine längere Geschichte, wie es gekommen ist. Und da hat Jesus mich gepackt, obwohl ich es nicht vorhatte, mich da packen zu lassen. Mhm. Also ich bin einfach mitgekommen aus Liebe zu meinen Eltern. Ich hatte mich ziemlich übel benommen die Tage davor. Mhm. und habe auch fast den ganzen Gottesdienst durchgeschlafen und zum Ende hat der Heilige Geist mich gepackt, muss man wirklich so sagen. Wachgerüttelt, geschüttelt und da habe ich gemerkt, genau das brauche ich eigentlich, wonach ich eigentlich die ganze Zeit gesucht habe. Ne? Und ja, seit 19 bin ich dann jetzt wieder fast 20 mit Jesus unterwegs, kontinuierlich. Aber mit Höhen und Tiefen natürlich.
Und mittlerweile sogar schon Prediger, Ältester. Wie kam es dazu? Wie hast du gemerkt, Gott will diese Dienste in dein Leben stellen?
Als ich dann mit 19 zum Glauben kam, dann hatte ich ein ganz tiefes Verlangen. Das habe ich sicherlich von meinem Vater ein bisschen so auch mit abbekommen. Der ist auch sehr spät erst zum Glauben gekommen. Und wo er zum Glauben kam, fing er an, alles zu lesen, was er zwischen die Finger bekommen hat. Und ich habe immer so, mein Vater sitzt oben in seinem Büro und ist da irgendwie am Lesen, am Arbeiten, am Studieren. Und dieselbe Liebe habe ich dann auch gehabt. Habe wirklich angefangen, Bücher zu lesen, habe alles so, die Gemeindebibelschule gemacht, Fernkurse gemacht. Und irgendwie hat mich das so richtig interessiert, auch tiefer in die Bibel einzusteigen. Und dann kam halt der tiefe Wunsch, gepaart mit einer Vision, wo ich gesagt habe, ja, wir sind hier in Espelkamp eigentlich so viele Christen, zumindest in der Gemeinde, wo ich damals war, waren wir sehr viele in einer Gemeinde. Ich habe so gedacht, Mensch, Menschen gehen über verloren oder es braucht Menschen, die bereit sind zu gehen. Und meine Frau und ich, wir haben uns dann rufen lassen, erstmal zum Theologiestudium zu gehen, sich sozusagen zurüsten zu lassen für den vollzeitigen Dienst. Und dass wir dann wieder in Espelkamp gelandet sind, ist einfach nur Gottes Humor zuzuschreiben. Das haben wir absolut nicht vorgehabt. Wir sind gegangen und haben eigentlich gesagt, okay, hierhin kommen wir nie wieder. Ne? Und surprise, surprise, hier sind wir.
Man kommt immer wieder zurück nach Espelkamp.
Ja, ist wie ein Magnet. Ja,
alle Straßen führen nach Espelkamp.
Ja. Und du hast da wo studiert?
An der STH in Basel, das ist die Staatsunabhängige Theologische Hochschule in Basel. Das ist ähnlich wie die in Gießen, die FTH. Eine bibeltreue Einrichtung, wo man einen universitären Abschluss machen kann. Ja.
Warum Basel?
Es hatte zwei Gründe. Also der erste Grund war, wegziehen mussten wir sowieso, also aus Espelkamp. Und dann haben wir gedacht, okay, Basel ist auf jeden Fall die schönere Gegend. Da unten, es hat uns sehr gut gefallen. Wir haben uns beides angeschaut, also ein bisschen so von der Gegend. Und zweitens muss man dazu sagen, der Rektor der STH in Basel ist ein Jakob Thiessen, Paraguayer, und mit denen hatte ich Kontakt aufgenommen und habe sehr viel E-Mail-Verkehr vorher mit ihm gehabt. Und der hat sich echt sehr eingesetzt und hat ganz viele Steine aus dem Weg geräumt und hat sich wirklich Mühe gegeben, alle Fragen beantworten. Da habe ich gesagt, wow, ey, der Jakob, der hängt sich so ein Zeug, also dann gehen wir auch dahin. Also der hat wirklich schon ganz viel so am Weg vorbereitet. Ne?
Ich habe letztens gesehen, dass Gießen zu den Top 10 hässlichsten Städten in Deutschland gehört.
Top, also, das ist aber super, dass ja.
Also Basel ist, glaube ich, ein bisschen schöner.
Ja, absolut.
No front an Slink, ne?
Achso, ja, ein Kumpel von uns, Elias, der ist gerade in der FTH.
Ja. Ah, okay.
Aber ich glaube, der hält da auch aus.
Ja, ja. Der scheint da Spaß zu haben.
Aber ja. Liebe Grüße.
Würdest du Leuten generell raten, dass Bibelstudium immer gut ist? Also ich meine, wirklich studieren gehen?
Jein, tatsächlich. Ich würde es nicht jedem empfehlen. Weil wenn du jetzt ein Theologiestudium auf universitärem Niveau machst, dann hast du halt ganz viel Auseinandersetzung auch mit Bibelkritik, mit Theologiegeschichte. Also du ringst wirklich auch mit ganz vielen Theorien. Du wirst halt auch eben für den wissenschaftlichen Dienst oder für die wissenschaftliche Arbeit vorbereitet. Das heißt, es ist manchmal für viele sehr theoretisch. Manchmal sagt man so, dieser Planet Theologie, der ist so weit von der Erde entfernt, die haben kaum noch was miteinander zu tun. Und ja, ein Stück weit stimmt es. Also wenn jemand da ist, der wirklich sagt, ja, ich möchte so in den vollzeitigen Dienst gehen und möchte vor allen Dingen auch mit meinem Denken Gott verherrlichen, dann ist es absolut was für ihn. Aber wenn jemand sagt, ich bin sehr gemeindeorientiert, sehr missionorientiert, dann ist das natürlich auch sehr hilfreich, so ein Studium, aber dann kann eine Bibelschule oder eine Ausbildung in einer Missionsausbildungsstätte vielleicht sogar die bessere Wahl sein.
Was ist denn der Unterschied von der Bibelschule zu dem, was du gemacht hast?
Also die Bibelschule kann ich jetzt nur natürlich sehr allgemein sagen, ich kenne die Bibelschulen nicht. Die konzentrieren sich halt stärker so wirklich auf die Bibel, auf Bibelkunde, Altes, Neues Testament, auf Exegese biblischer Bücher, ja, und so weiter. Und du hast vielleicht nur am Rande eine starke Gewichtung auf die biblischen Sprachen, Hebräisch und Griechisch und Latein vielleicht noch. Das ist eher so nur ein Randthema, wenn es überhaupt vorkommt, und auch, sagen wir mal, die ganz große wissenschaftliche Diskussion und das Ringen um verschiedene Inhalte in der Bibel, das findet da nicht so groß statt, wie es dann nachher im Theologiestudium praktiziert werden muss. Ja.
Ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet.
Ja, gerne.
Weil ich dachte, dann haben wir nochmal so einen kleinen Deep Dive in deinen Kopf. Sind jetzt nicht so viele, ein paar sind auch nur Fragen, wo du eine Antwort geben musst, aber sonst einfach aus dem Bauch heraus antworten.
Okay.
Neues oder Altes Testament?
Boah.
Erste Frage.
Es wird schlimmer.
Boah.
Erste Frage.
Gehören beide zusammen. Das ist eigentlich gar kein, das ist keine Entweder-Oder-Frage.
Ja, auch gut.
Okay, darf ich eine Frage zwischenwerfen? Ja. Mhm. Wenn du nur noch ein Buch aus der Bibel den Rest des Lebens lesen müsstest, welches wäre es?
Ja, wahrscheinlich würden klassischerweise alle den Römerbrief nehmen.
Ja, okay. Ich dachte, vielleicht kommt was anderes. Aber macht Sinn.
City Burger oder Ada Grill?
City Burger.
Cola oder Eistee?
Cola.
Urlaub oder Männerwanderung?
Urlaub.
Predigen im Espelcamp oder in der Gemeinde? Weil du hast beides mal gemacht.
Boah, beides richtig cool. Ja, in der Gemeinde, aber weil es halt das Regelmäßigere ist, ja. Mhm.
Barmherzigkeit oder Gnade?
Auch beides, also das gehört zusammen.
Formel 1 oder Fußball?
Fußball.
Baumhaus oder Boot?
Baumhaus.
Avatar 1 oder 2?
Oh, ich habe beide gesehen.
Ich fand den zweiten besser, muss ich sagen.
Ich will auch vielleicht zweiten sagen, okay. Ja, der ist nochmal eine Spur krasser, ja.
Dann damit verbunden Musical oder Actionfilm?
Actionfilm.
Dein Lieblingsfach im GBT?
Boah, das kann ja nicht mein eigenes sagen.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Aber ja, ich habe wirklich viel auch von Hansi mitgenommen, so Missionstheologie. Das hat mir viel Freude gemacht, weil da war ich auch wirklich dabei. Ich bin ja leider nicht immer auch bei allen dabei, die
Der kommt dieses Jahr wieder.
Ach aber so. Es war recht cool, ja.
Und die letzte Frage, hast du je darüber nachgedacht, einen Friseursalon zu eröffnen und den Willis Friesen zu nennen?
Nein.
Der ist ja übelst
cool. Der ist aber cool.
Schade.
Willis Friesen.
Gut, das war's von
mir. Hast du dir ausgedacht? Das
der war richtig gut.
Junge, Hammer.
Der war richtig gut, ey.
Und damit können wir ja auch.
Krasse Überleitung. Das ist übrigens Philipp der Meister drin in krassen Überleitungen.
Wirklich.
Oh Mann. Ja, wir kommen hier im Podcast auf ganz, ganz viele dumme Ideen. Tatsächlich, wenn man mit Leuten manchmal einfach redet, dann habe ich richtig oft, dass ich so, wenn man eine halbe Stunde mit einer Person redet, ey, das wäre so ein guter Podcast, was wir hier gerade gemacht haben. Eine richtige Verschwendung, dass das nicht rauskommt.
Kenn ich.
Aber ja. Okay, ich muss gerade versuchen, irgendwie so einen ernsten Bogen hinzukommen. Und nach Willis Friesen schaffe ich es nicht. du hast bei deiner Predigt am Anfang erzählt, dass eine andere Predigt dein Denken voll verändert hat.
Ja.
Von wo kam die? Wer war das?
Das ist gerade das Problem, ich weiß es nicht mehr so ganz genau.
Okay.
Ich habe sie irgendwo mal bei mir gedacht, ich habe es auf dem Rechner gespeichert, die muss irgendwie aus den Jahren 2006, 2007 sein. Das ist also lange her, die habe ich damals gehört, die hat mich richtig, richtig, richtig erschüttert. Übrigens, meine Dreigliederung, die ich aus dem Text gestern hatte, die habe ich auch von ihm tatsächlich. Ich weiß es nicht mehr, ich müsste es nochmal irgendwo recherchieren, vielleicht ob ich das nochmal rausbekomme. Aber ich finde die Predigt bei mir auf dem Rechner definitiv nicht mehr. Und wenn ich google, weiß ich zu wenig, wonach ich googeln müsste.
Ja. Ist diese andere Predigt deine Inspiration, dass du es als Herzensthema hältst, Barmherzigkeit?
Nee, es war das erste Mal, ich sag mal so, so wie man es gestern bei der Jugend auch klar gesehen hat, die Story kennt ja jeder. Ne? Die wird ja in der Kinderstunde, also jeder, der irgendwie einen kirchlich-christlichen Background hat, hat diese Story schon mal gehört. Und selbst wenn nicht, haben die allermeisten, die auch nicht Christen sind, kennen ein bisschen diese Geschichte. Ne?
Ja.
Und bis dahin dachte ich auch, ich wüsste alles über diese Geschichte, ne? Und dann habe ich diese Predigt gehört und dann mich auch in der Folge dann darauf eigentlich tiefer damit beschäftigt und habe dann gemerkt, oh Mann, da gibt es ganz viel in diesem Text, was ich noch gar nicht so richtig durchdacht habe oder auch an mich herangelassen habe. Ja,
du sagtest ja auch, der Text ist zu persönlich und zu direkt, um ihn zu ignorieren.
Ja,
ab genau. Da war ich on board. Ab da war ich, okay, jetzt höre ich zu und es war auch wirklich, wie du sagst, es war zu direkt am Ende auch, wie Jesus sagt, geh hin und tu dasselbe. Es hat zu direkt ins Leben gesprochen, deswegen auch wirklich ein Text, den man nicht ignorieren sollte.
Es ist auch so ein Text, der einen richtig auf den Boden der Tatsachen holt. Ich bete seit ein paar Monaten, dass Gott meinen Stolz brechen soll. Und diese Predigt war so, Philipp, was kannst du eigentlich? Guck mal, was du eigentlich machst. Aber ja, die war richtig gut. Ich habe eine Frage. Willst du sagen, es ist möglich, den Nächsten zu lieben, ohne Gott zu lieben?
Nein.
Oh, das ist, also glaubst du auch deswegen, dass Menschen, die keine Christen sind, nicht schaffen, den Nächsten zu lieben?
Doch, sie schaffen es sicherlich auch. Also sag mal so, es gibt ja so auch Moral, die man auch durch Gesellschaft mitbekommt, ne? Also so ein moralisches Verständnis. Also wir Deutschen, wir sind ja relativ christlich geprägt, ne? Und deswegen darf man es auch nicht vergessen, dass selbst Ungläubige, die eigentlich neben dem Glauben nichts zu tun haben, wachsen aber in ein Land auf, wo christliche Moral vorherrscht. Also es gibt ja kaum ein Land wie unseres, was unterlassene Hilfeleistung unter Strafe setzt. Ja, das heißt, wir leben in einem moralisch-ethischen Kontext, wo man so von den Eltern mitbekommt zumindest, ja, das macht man so, ne? Oder das gehört sich so, auch wenn man nicht christlich ist. Und deswegen, denke ich, kann man eine Moral machen. Aber das, was ich, glaube ich, gestern habe versucht auch zu erklären, ist, dass wahre Barmherzigkeit und dieses Hingeben für den anderen entspringt aus einer Gottesbeziehung. Und ja, in vielen Ländern, also wenn man zum Beispiel jetzt, ich habe mich in letzter Zeit, weil wir gerade mit der Gemeinde durch den ersten Korintherbrief gehen, habe ich mich ein bisschen mit dem Römischen Reich auseinandergesetzt und habe dann halt festgestellt, dass ganz viele Dinge, die wir heute als selbstverständlich ansehen, dort überhaupt nicht vorherrschen. Also da war Nächstenliebe und Barmherzigkeit nicht hoch im Kurs. Ne? Hat Kinder ausgesetzt und irgendwelche Leute der Sklaven gefoltert oder sie da in die Arena gesteckt oder was auch immer. Ne? Also von daher denke ich schon, auch wenn man heute so in Ländern guckt, die überhaupt keinen christlichen, also auch nicht christlich geprägt sind, da merkt man, die haben oft wirklich sehr harte Stammesrituale oder eine Ethik, die wirklich menschenverachtend ist, gegenüber von Frauen, gegenüber von minderwertigen Behinderten und so weiter. Und deswegen denke ich schon, dass selbst wo wir manchmal denken, ja, auch keine Christen können moralisch sein, da merkt man, okay, aber die haben einen moralischen Kompass ein Stück weit mitbekommen durch das Umfeld, in dem sie aufwachsen, ne? Aber es sollte einer Gottesbeziehung entspringen, ja.
Und was Jesus auch sagt, ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und da habe ich mich gefragt, was, wenn jetzt jemand kommt und sagt, aber ich liebe mich gar nicht so sehr, dann muss ich meinen Nächsten auch nicht lieben. Wie kann man so einem antworten?
Paulus geht ja davon aus, dass wir uns selbst lieben. Im Epheser 5, ne, wo er sagt, keiner hat je sein Fleisch gehasst. Ne? Natürlich hat man Minderwertigkeitskomplexe, dass man manchmal mit sich selbst sehr unzufrieden ist. Aber das führt jetzt zu weit, ich kenne mich da auch nicht aus, aber psychologisch gesprochen wäre das auch eine Form von Stolz. Ne? Dass sich selbst nicht akzeptieren zu können, ist auch eine Form von Stolz. Ne? Dass, weil du ein Ideal für dich im Kopf hast, was du nicht erreichst. Ne? Und du kannst dich nicht so annehmen. Eine wahre Demut ist zu sagen, ja, Gott hat mich so gemacht mit all meinen Stärken und Schwächen und ich akzeptiere das und nehme das für mich an. Mhm. Ne? Und das ist dann eben eine gesunde Selbstliebe. Also nicht Selbstliebe in dem Sinne, dass ich jetzt sage, hey, was bin ich für ein super Typ, sondern Selbstliebe in dem Sinne, ich kann mich so annehmen, wie Gott mich gemacht hat. Ne? Ich bin zufrieden. Mhm. Auch natürlich, wenn man mal sagt, ja, ein paar Kilos weniger oder hier und da, so ein bisschen sportlicher oder was auch immer. Ja, das ist normal vielleicht. Aber sich im tiefsten angenommen zu wissen und zu sagen, so wie der Psalm 139 sagt, hey Gott, du hast mich wunderbar gemacht. Ne? Deswegen ist manche sagen, ja, du musst dich erstmal selbst lieben. Vielleicht meinst du damit ja dieses, dich selbst annehmen, dich selbst akzeptieren, ne? So, dass das vielleicht etwas stärker ist, damit gemeint ist, ja.
Man könnte es ja auch dann vielleicht umdichten und eher so sagen, liebe deinen Nächsten so, wie du von ihm geliebt werden möchtest oder behandle deinen Nächsten so, wie du behandelt werden möchtest.
Genau, das ist ja dieses goldene Gesetz in der Bergpredigt, ja. Ne? Mhm. Ja.
Würdest du sagen, es ist doch eine Aufforderung, sich selbst zu lieben? Die steckt da mit drin?
Nee, würde ich nicht sagen. Okay. Würde ich nicht sagen. Das wird manchmal so impliziert, aber würde ich nicht sagen. Weil wenn du diesen Zweiteiler hast, also sagst, ich liebe wirklich Gott, dann bist du ja über die Liebe zu Gott schon in das richtige Verhältnis gestellt. Ne? Also du akzeptierst Gott als dein Schöpfer, als den Schöpfer Himmels und der Erde und als den Retter in Christus. Also du liebst Gott und weißt dich dann dadurch auf den richtigen Platz gestellt. Ne? Und von diesem richtigen Platz, den du dann einnimmst, in der Demut vor Gott, fängst du dann auch an, den anderen ganz anders zu sehen und anders zu achten. Ne? Und das ist ja diese Wechselwirkung, die in diesem größten Gebot zum Ausdruck kommt, die bei Johannes zum Ausdruck kommt und an vielen anderen Stellen in der Bergpredigt zum Beispiel auch zum Ausdruck kommt. Ne? Das ist immer genau das. Da ist das gar nicht sozusagen thematisch mitgedacht, ja, ich muss mich jetzt erstmal selbst lieben, damit ich den anderen lieben kann. Nee, wenn du Gott liebst, dann wirst du das richtige Bild über dich selber haben und dich auch auf den richtigen Platz gestellt sehen vor Gott. Ne? Und dann daraus, aus dieser Beziehung, fängst du an, deinen Nächsten zu lieben. Ne?
Du hast auch einen Punkt angesprochen, in dem du mich ziemlich überführt hast. In den letzten Wochen, was in mir so vorgeht, du sagtest über den zweiten, den Frommen, dass er sagt, was meins ist, bleibt meins und du bist mir egal. Und du hast diese Sache angesprochen, dass man oft denkt, da müsste doch jemand was tun. Ich mache doch schon so viel, ich habe keine Zeit für Dinge, warum muss ich jetzt das noch machen? Und ich kenne das selbst, dass ich in meinen Termin oft untergehe und denke, ich habe jetzt nicht noch Zeit, diese Kleinigkeiten zu tun. Und da habe ich mich gefragt, wie schaffst du es dann, gerade bei deiner etwas höheren Position in der Gemeinde, trotzdem zu sagen, ich mache jetzt auch diese kleinen Dinge. Also wie überwindest du dich, wenn du merkst, dass Gott etwas von dir verlangt?
Das ist eine sehr gute Frage, weil die Ausreden, die ich gestern da beispielsweise erwähnt habe, treffen ja auf mich selbst auch zu. Also so oder ähnlich habe ich es gesagt oder auch gedacht. Ne? Also von daher habe ich mich selbst entlarvt gewissermaßen. Ne? Und habe auch wie viele andere und ihr vielleicht auch in eurem Dienst, sagt man tut ja schon so viel in der Gemeinde. Es gibt ja, man will jetzt keinem zu nahe treten, aber man denkt immer so, Mensch, es gibt so viel in der Gemeinde, ne? die kommen und konsumieren einfach nur, die könnten auch mal was tun. Ne? Mhm. Und man ärgert sich und denkt, guck mal, ich mache doch schon so viel, das kann doch Gott nicht von mir auch noch erwarten, dass ich da jetzt auch vielleicht nochmal gucke, okay, Schwester Erna in der Gemeinde oder so, ne, da geht's gerade nicht gut, jetzt muss ich da auch noch hinfahren und die besuchen, kann das nicht irgendein anderer machen? Ne? Mhm. Und wie ich das versuche zu überwinden, gelingt mir besser und mal schlechter, dass ich wirklich bete, das habe ich mir angewöhnt, auch mal mehr, mal weniger, dass ich bete, dass ich sage, Gott, ich möchte, dass du wirklich mich unterbrichst in meiner Arbeit und dass du meinen Terminplan auch da über den Haufen wirfst, wo es sein muss, wo wirklich, das heißt auch im Galaterbrief, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Ne? Und dass ich dieses Gutes tun einfach erkenne, ne? dass ich denjenigen, der auf meinem Weg im Graben liegt, dass ich ihn nicht ignoriere, sondern dass ich ihn sehe. Ne, und dass ich dann auch bereit bin, meinen Terminkalender mal durcheinander bringen zu lassen. Ne? Also ein bisschen bewusster durch den Tag zu gehen. Und ich habe versucht, das zum Ende ja auch rauszunehmen, dass wir jetzt nicht sagen, okay, wir selber müssen die ganze Welt retten, ne, sondern einfach, wo sehen wir denjenigen, den Gott auf unseren Weg gelegt hat. Ne? Und da einfach sensibel dafür zu sein. Und das versuche ich, wie gesagt, mit einem bewussten Gebet. Und auch dann offen dafür zu sein. Und es kam schon häufig vor, dass mal dann irgendwie ein Anruf kommt oder ich bekomme etwas mit, wo ich sage, eigentlich dafür jetzt keine Zeit. Ich müsste jetzt gerade in der Predigtvorbereitung und so weiter noch richtig Gas geben. Aber ich nehme jetzt die halbe Stunde und rufe da mal an oder schreibe eine Nachricht oder fahre da vorbei. Oder spende da jetzt vielleicht mal. Manchmal kriegt man so ein Ding da irgendwie per WhatsApp oder so rumgeschickt. Und manches berührt einen vielleicht auch gar nicht. Ne? Dann denk mal, irgendwelche Runddinger da. Aber manchmal merkst du, okay, das ist jetzt etwas, wo du sagst, da kann ich jetzt wirklich gerade helfen. Und dann möchte ich mich davon bewegen und berühren lassen und nicht einfach hartherzig darüber hinweggehen. Ne?
Jetzt ist aber auch so der russlanddeutschen Kultur stärker, dass man schlecht Nein sagen kann, dass man sich verpflichtet fühlt, anderen höflich gegenüber zu sein und zu helfen. Und du hast auch gestern Geschichten erzählt, wie du helfen konntest oder wie andere, zum Beispiel der Schulleiter von der SDH, war das?
Oder es war ein Dozent, der Gerd Meier, ja.
Genau, wie der auch gegen Hartherzigkeit vorging. Und wir sehen auch den Samariter, der diesen verwundeten Mann bis in die Herberge mitnimmt und dann aber sagt, hier ist meine Zuständigkeit vorbei, weil jetzt gebe ich ihn dem Wirt ab, ich bezahle den Wirt. Wie können wir wissen, wo Barmherzigkeit sozusagen aufhört? Wo ist die Grenze? Ab wann sagen wir, jetzt habe ich genug getan mit Barmherzigkeit, ab jetzt wäre es Ausnutzen?
Ja, das ist eine gute Frage. Aber ich finde, das Gleichnis hast du eigentlich gerade schon erwähnt, gibt eigentlich einen guten Hinweis. Er kann sich selbst nicht mehr drum kümmern, weil er ja weiter muss. Aber er weiß jetzt diesen Fall oder dieses Problem in gute Hände. Er kann es gut abgeben. Ne? Und das kann für uns vielleicht bedeuten, dass wir irgendjemanden dafür ansprechen können und sagen, du kannst jetzt vielleicht regelmäßig bei dieser Person vorbeifahren oder dass man vielleicht Leute anspricht in der Gemeinde und sagt, hey, könnt ihr vielleicht ein Essen kochen oder so und das da vorbeibringen? Gerade da ist gerade eine schwere Krankheitssituation, wie wir gerade in der Gemeinde auch haben, wo eine junge Frau krank geworden ist und der Mann mit den drei Kindern völlig eigentlich überfordert ist. Ne? Oder wo man vielleicht Geld spenden kann und sagt, hier kann geholfen werden. Ja, wir können nicht tatsächlich jedes Problem nachhaltig lösen. Hast du vollkommen recht. Und wir können da auch nicht uns sozusagen jetzt so binden lassen, dass wir alles andere nicht mehr tun, was uns ja Gott auch aufgetragen hat. Aber dann ist es vielleicht gut zu sagen, okay, wie kann ich oder wie kann ich es mit anderen oder wie können wir als Gemeinde überlegen, wie können wir das Problem vielleicht gemeinsam lösen oder wie kann man es gut delegieren? Also an jemanden übergeben, der dann da mehr Kapazitäten hat, da dran zu bleiben. Ne? Mhm. Und das finde ich, macht der Samariter dann. Er gibt ihn in Herberge und sagt, hey, ich zahle sogar dafür, aber ich muss jetzt weiter. Ne? Kümmere dich einfach gut um ihn. Ne? Mhm. Dann hat sozusagen das, was er konnte, als Ersthelfer getan, aber versucht, das Problem nachhaltig zu lösen, indem er diesen Mann übergibt in andere Hände.
Mhm. Was würdest du sagen, ist so die eine Sache aus deiner Predigt, die man unbedingt behalten soll?
Ich würde wirklich sagen, dass wir dieses Mindset bekommen, was für mich auch extrem wichtig ist, dass Christus Nachfolge auch bedeutet, dass wir Werke vollbringen der Liebe und der Barmherzigkeit. Also dass eine Beziehung zu Gott sich immer darin spiegelt, dass der Glaube praktisch wird. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was ja das Gleichnis ausmacht. Weil eigentlich, wenn man überlegt, passt die Geschichte überhaupt gar nicht zu der Frage. Weil der Typ, der will eigentlich wissen, wie kriege ich das ewige Leben? Und er erzählt mir so eine praktische Geschichte, wie man Barmherzigkeit übt. Und dann fragt man sich ja, wie kriegt man da die Kurve? Ne? Wie passt das jetzt zusammen? Und ich glaube, genau das ist es gerade, dass genau das, was Johannes sagt, ey, wenn du sagst, du liebst Gott, aber hast deinen Bruder, dann ist überhaupt nicht deine Beziehung zu Gott in Ordnung, ne? Dass das sozusagen der Indikator ist. Und dass er ihn jetzt gewissermaßen darauf hinstößt und sagt, hey, stehst du wirklich in einer rechten Beziehung mit Gott, dann kannst du es daran messen, wie lebst du gerade eigentlich dein Leben? Also wie sieht dein praktisches Glaubensleben aus? Also wenn du sagst, ey, ich bin zwar Christ, aber ich tue gar nichts für Jesus, interessiert mich alles nicht, ich lasse mich nicht gebrauchen und so weiter, dann steht es sehr stark in Frage, auch wenn ich mich jetzt nicht anmaßen würde, jemand das Heil abzusprechen, aber ich würde zumindest eine Anfrage erheben und sagen, hey, wie ist überhaupt deine Gottesbeziehung? Ne? Ist die intakt? Und ich glaube, was macht Jesus hier? Weil das war damals so ein ganz gängiges bei den Rabbinern, also da konnten alle eine Antwort drauf geben. Ne? Also, was ist das höchste Gebot? In dem 613 Gebote allein im Gesetz, dann kommen noch Tausende aus den ihren jüdischen Überlieferungen dazu. Ne? Und da war die wichtigste Frage mal, ja, was ist denn jetzt wichtig? Ne? Und alle haben so eine standardisierte Antwort und deswegen, er kommt ja zu Jesus, um ihn zu herauszufordern oder ihn zu überführen oder so. Das heißt, er wollte bei Jesus jetzt so rauskitzeln, dass er irgend so eine ganz revolutionäre, total ketzerische Antwort gibt, um dann zu sagen, ah, guck, dieser Jesus, das ist hier wieder so ein Typ, ne? Und das tut Jesus eben nicht und überführt eigentlich ihn.
Ich finde richtig lustig. Ich glaube, war das Jesus, der auch, glaube ich, bei der Speisung der 5000 gesagt hat, wir sind Juden, wir antworten eben mit Gegenfragen. Ich finde das richtig lustig, dass man einfach immer Gegenfragen stellt oder immer Gleichnisse erzählt oder sowas, diese Art von Kultur. Und ja. noch ein Vers, der das richtig gut unterstreicht, was du gerade gesagt hast, finde ich, steht auch in 1. Johannes, und zwar in 2 Vers 6. Wer sagt, dass er, also Gott, in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist.
Jo.
Und, der passt. Ich muss sagen, dieser Vers hat mich so herausgefordert. Man ist einfach schuldig, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Das ist
ja
unmöglich.
Genau, es darf nicht in so eine komische Werksgerechtigkeit dann irgendwie abdriften, ne? Sondern es ist immer ganz wichtig, dass man immer schaut, okay, eine Gottesbeziehung, die intakt ist, wird mich natürlich dann auch befähigen, ne, jetzt das zu tun, was Gott von mir möchte. Ne? Also immer diese Reihenfolge beachten. Ne? Nicht gute Werke, um gerettet zu werden, aber genau das, wie es da heißt. Ne? Der ist schuldig, so zu leben, wie Christus auch gelebt hat.
Mir ist in dem Kontext, den wir eben gesprochen haben, auch noch ein anderer Vers aufgefallen. Und zwar kommt ja ein Gesetzesgelehrter zu Jesus und du sagst, er kennt die Gebote des Alten Testaments für uns heute, oder damals der Schriften. Und mir ist ein Vers aufgefallen in 3. Mose 19, Vers 34. Da steht, Wie ein Einheimischer unter euch soll euch der Fremde sein, der bei euch als Fremder wohnt. Du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn Fremde seid ihr im Land der Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Ja. Man könnte fast meinen, er ignoriert diese Stelle, oder? Die Samariter waren ja, wie du gesagt hast, ein anderes Volk, eine andere Ausrichtung hatten die.
Mhm.
Und kann man hier sagen, er hat diese Stelle falsch verstanden oder ignoriert oder sagt die was anderes aus?
Nee, er hat sie sicher ignoriert. Also wenn man so ein bisschen den jüdischen Kontext gerade zur Zeit Jesu verfolgt und auch so die ganze Ablehnung gegenüber den Heiden, die als Hunde bezeichnet wurden, oder die Ablehnung gegenüber den Samaritern, die auch sehr deutlich im Neuen Testament zum Tragen kommt, dann merkt man, dass dieses Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben, so wie ich zum Ende noch erwähnt habe, tatsächlich nur darum geht, also dass es nur die Juden sind, das war für die klar, also von ihrem Verständnis her, ne? Das ist nicht das, was der Vers sagt, den du gerade zitiert hast, aber von ihrem Verständnis, na klar, nur die Juden. Und hier ist vielleicht eher noch die Frage, ist es jetzt wirklich nur die in meinem Stamm oder die in meiner Synagoge, jetzt in meinem, oder sind das halt auch noch ist der Kreis noch größer, ne? Und deswegen ist das so skandalös, was Jesus da eigentlich erzählt, ne? Und das Thema der Barmherzigkeit zieht sich tatsächlich, so wie du richtig zitiert hast, durch die ganze Bibel. Es ist immer eine ganz wichtige Aufforderung gewesen, barmherzig zu sein. Und Jesus greift das ja auch auf, wenn er sozusagen als der neue Gesetzeslehrer, wenn man so will, kommt, auch auf einen Berg steigt, wie Mose damals, und in der Bergpredigt sagt, selig sind die Barmherzigen. Ne? Also fängt gleich die Seligpreisungen auch mit denen an, die Barmherzigkeit üben. Ne?
Ich finde dieses biblische Prinzip auch so genial, immer auf sich zurückzuschauen. Gott sagt, liebe den Fremden, weil du warst fremd. Oder dieses Gleichnis mit, du siehst den Splitter im Auge des anderen, aber du hast selber einen Balken. Also wenn man den Fokus zurück auf sich lenkt, dann sieht man erst, wie unwichtig viele Dinge sind oder eben wie wichtig sie sind, jetzt zum Beispiel bei der Fremdenliebe. Und das zieht sich ja auch immer wieder durch. Und das ist in mir auch so wichtig geworden. Und auch eine andere Sache, die habe ich gerade vergessen, die du gestern erwähnt hast. Ich muss noch kurz nachdenken.
Ich kann so lange eine Sache sagen.
Danke.
Und zwar, das ist auch eine Sache, die ist mir bewusst gewesen, aber du hast gesagt, dass der Dienst an Jesus durch den Dienst an unsere Geschwister geschieht. Und impliziert das auch, dass wir, was wir nicht unseren Geschwistern geben, das geben wir auch nicht Jesus.
Also so ist nachher dann die Deutung im Weltgericht, ne? Matthäus 25, dann, wenn sozusagen das Weltgericht ist und dann die Leute zu Jesus kommen und dann, genau, dann sagt er ihnen das, ne? Das, was ihr meinen geringsten Brüdern nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan. Das heißt, der Dienst an Jesus geschieht wirklich über den Bruder. Ne? Das ist sehr, sehr erstaunlich. Ne? Und ich meine, es ist neutestamentlich dann, wenn wir jetzt in den Gemeindekontext hineinschauen, dann ja gar nicht so abwegig, ne? Weil wir sind der Leib Christi. Das heißt, wenn du etwas jetzt von der rechten Hand in deine linke übergibst, ne? dann tust du etwas an deinem eigenen Leib. Oder wenn du Shampoo in deine Hände nimmst und dir damit den Kopf wäscht, dann tust du etwas an deinem Leib. Ne? Und im Bilde gesprochen, wenn du jetzt gewissermaßen im Leib Christi etwas den Geschwistern tust, dann tust du es Jesus selber, ne? Weil es der Leib Christi ist.
Stimmt. Ja. Hä, macht voll Sinn tatsächlich. Stimmt, ja. Ist dir deine Frage wieder eingefallen?
Leider nicht, aber ich habe eine andere gute.
Okay,
sehr gut.
Ist auch okay.
Genau, die wurde uns gestellt und ich finde gut, dass sie uns gestellt wurde, weil jetzt frage ich mich das auch im Nachhinein. Der Samariter hilft dem verwundeten Mann und man könnte jetzt, wenn man es von außen betrachtet, den Samariter als gut bezeichnen, dass er gut ist. Jetzt wissen wir von der Bibel her, und Paulus sagt das auch, alle sind schlecht, alle sind verdorben. Wie könnte man jetzt einem Nichtchristen zum Beispiel glaubhaft machen, dass auch dieser Samariter schlecht ist, obwohl er Gutes tut? Wie kann man diese Schlechtigkeit des Menschen beschreiben, obwohl Menschen doch gute Werke tun können? Für jemanden, der es nicht weiß.
Ja, man darf an dieser Stelle die Gleichnisse nicht überstrapazieren. Also man darf jetzt nicht aus allen Punkten jetzt theologische Wahrheiten ableiten. Es ist eine Geschichte, die einen Hauptpunkt hat. Ne? Mhm. Und das, was Jesus sagen, also in der englischen Übersetzung heißt sie oft the good Samaritan, ne? Also der gute Samariter. Aber ich finde, das trifft es nicht wirklich. Also Jesus möchte hier nicht sagen, glaube ich, dass es ein guter Samariter war, sondern ich glaube, was er sagen möchte, ist, dass hier einfach ein Mensch ist, ne, der eigentlich weder durch seine Religion noch von irgendetwas anderes eine Barmherzigkeit herholen kann, der sich aber einfach von dem Schicksal eines Menschen berühren lässt. Mhm. Ne? Und das ist so skandalös für die Hörer dieses Gleichnisses, dass er einfach diesen Punkt deutlich macht, ihr eigentlich, die in einer Beziehung zu Gott seid, wie viel mehr solltet ihr eigentlich barmherzig sein gegenüber allen Menschen und nicht nur den paar ausgewählten Leuten, die ihr in eurem Kreis habt, dass ihr gewissermaßen so blind dafür seid, obwohl ihr Gott kennt und obwohl ihr das Gesetz kennt. Ne? Und ich glaube, Jesus möchte hier so ganz bewusst so richtig provozieren, um genau diesen Punkt deutlich zu machen. Weil ich kann mir vorstellen, der Typ, der ist richtig gebeugt, dann von Jesus weggeschlichen. Ne? Und deswegen jetzt zu sagen, okay, der Samariter ist ja eigentlich gar nicht wirklich ein Christ und er steht ja eigentlich gar nicht richtig in einer Gottesbeziehung, das ist richtig. Nur ich glaube, das ist wirklich nicht das, was das Gleichnis wirklich sagen möchte. Also ich glaube, da würden wir das Gleichnis ein bisschen überstrapazieren. Aber wenn du jetzt die Frage nehmen willst und sagst, okay, wir haben Leute in der Welt, die natürlich auch Gutes tun und ich hoffe, dass jetzt auch viele Menschen da für die Erdbebenopfer in Syrien und in der Türkei jetzt spenden und das tun die auch und die tun das vielleicht auch aus einer Barmherzigkeit heraus. Da muss man aber ganz klar sagen, dass diese Werke, die sie da tun, jetzt nicht Werke sind, die sie aus einer Gottesbeziehung heraus tun. Ne? Und dass man das jetzt auch nicht irgendwie sagen kann, diese Werke führen sie jetzt irgendwie näher zu Gott. Weil da müssen wir dann tatsächlich im Römerbrief oder irgendwo anders hinschauen, wo wir merken, okay, von der biblischen Theologie ist ganz klar, über gute Werke oder das, was wir tun, kommen wir Gott kein Stück näher, sondern es ist wirklich der Glaube nur an Christus. Und das ist ja auch eben, wenn ich jetzt zu lange rede, unterbrecht einfach, aber das ist ja gerade der Kontext, den ich auch gestern nur ganz kurz erwähnt habe, dass Jesus sich ja jetzt dann auf den Weg gemacht hat, um nach Jerusalem zu gehen. Ne? Und da ist er ja gerade bereit, für alle Menschen zu sterben, nicht nur für den jüdischen Bruder, ne, oder für die Familie, für seine Jünger, sondern er stirbt dort wirklich potenziell für alle Menschen der ganzen Welt, die dann an ihn glauben werden. Ne, und deswegen ist diese Geschichte von dem dieses Gleichnis von dem Samariter deswegen auch so christozentrisch noch, weil er tatsächlich der ist, der dann auch diesen Blick weitet, ne, und sagt, ich bin jetzt nicht nur gekommen und gestorben für meine jüdischen Landsleute, sondern ich erfülle die Abrahams Verheißung auch, dass der Segen zu allen Menschen und zu allen Völkern geht und das Heil wird allen Menschen angeboten. Ne?
Also muss man wahrscheinlich eher die Frage umdrehen und nicht fragen, was die Menschen tun doch Gutes, warum sind sie schlecht, sondern eher, die Menschen tun ja auch eben nicht das, was Gott von ihnen möchte. Oder sie sündigen ja und das macht sie ja schlecht. Nicht das, was sie tun, reinigt sie, sondern eben das, was sie falsch tun. Weißt du? Oder nicht tun?
Genau, also ihre guten Werke reinigen sie überhaupt nicht. Ne? Also Die kommen damit Gott nicht näher, sondern es ist nur der Glaube. Und das der Glaube an Christus und die totale Selbstaufgabe vor Christus. Ja. Also du sagst ja, wir können uns nicht rühmen mit unseren Werken oder mit unseren Taten, Epheserbrief und auch andere Stelle. Ne?
Aber du bist ja noch einen Schritt weiter gegangen oder die Bibel geht noch einen Schritt weiter. Und in Hiob steht dann ja auch, wer Barmherzigkeit seinen Nächsten verweigert, der verliert die Furcht des Herrn.
Genau.
Bedeutet das, dass gute Taten einen nicht näher zu Gott bringen, aber keine guten Taten können einen weg von Gott bringen?
Ja, genau. Also in dem Sinne, wir würden das jetzt vielleicht mit diesen guten Werken bezeichnen, aber grundsätzlich möchte ja der Geist, den wir empfangen bei unserer Wiedergeburt, der möchte uns dazu jetzt ja bewegen, dass wir auf der einen Seite, dass die Frucht des Geistes in unserem Leben zum Tragen kommt, was ja auch Liebe, Freude, Friede und so weiter ist. Ne? Und das sind also Dinge, die jetzt in unserem Leben sichtbar werden. Ne? Und die Bibel sagt ja eindeutig, dass wir uns dem verweigern können. Das heißt, wir können den Geist dämpfen, wir können den Geist betrüben, ne? Wir können dieses zurückweichen. Aber es wird immer zur Folge haben, dass unsere Gottesbeziehung schlechter wird. Ne? Also wenn wir wenn wir uns nicht in eine Beziehung investieren, ne? durch Gebet und Bibel lesen, jetzt in der Gottesbeziehung oder mit Freunden, dass man Zeit verbringt und dass man auch mal sie zu sich einlädt und so weiter, dann wird grundsätzlich Beziehungen werden schlechter. Und genauso auch hier, ich glaube, dass ja, also ich bin davon überzeugt, dass gute Werke und dass auch Taten der Barmherzigkeit, wie gesagt, aus einer Gottesbeziehung heraus erwachsen. Und wenn sie eben nicht tun oder wenn ich mich dem verweigere und sage, ich tue jetzt nichts für Gott oder ich lasse dem Geist nicht wirklich Raum in mir, mich zu Werke des Geistes auch hinzubringen, ich glaube, das hat dann wirklich einen Rückschluss auf die Gottesbeziehung, dass sie dadurch, wie du sagtest, schlechter wird oder gedämpft oder eingeschränkt wird. Absolut.
Wie versuchst du das praktisch umzusetzen? Also alles, was du gesagt hast, wie versuchst du das jetzt, wenn du nächste Woche wieder anfängst zu arbeiten, wie versuchst du praktisch Barmherzigkeit, also praktisch werden zu lassen?
Ja, genau. Also wie ich vorhin schon erwähnt habe, natürlich im Gemeindekontext haben wir schon gleich offensichtliche Fälle, wo ich auch dran bin oder wo ich mit involviert bin. Und das andere ist, dass ich tatsächlich immer wieder auch sage, dass ich mich unterbrechen lassen möchte. Also ich versuche bewusst durch den Alltag zu gehen. Auch ich gehe mal einkaufen, auch ich mache mal einen Spaziergang über die Straße. Auch ich spreche manchmal mit Nachbarn, die bei uns da wohnen und anderes. Und einfach sensibel dafür zu sein, hey Gott, wo legst du mir gerade jemanden auf dem Weg? Ne? Oder wo kann ich wirklich mich gebrauchen lassen? Nicht nur in den Dingen, die für mich jetzt ganz offensichtlich geplant dran sind in dieser Woche, sondern wo auch Dinge da sind oder Herausforderungen da sind, die so nicht geplant waren, aber die Gott so einfach in meinen Weg legt. Und das versuche ich so praktisch umzusetzen. Und dann wirklich auch sensibel dafür zu sein, mich wirklich erweichen zu lassen, nicht einfach gleichgültig zu sein.
Ist schon mal vorgekommen, dass du gebetet hast, dass jemand dir in den Weg gestellt wird für Barmherzigkeit und dann genau darauf kam jemand? So einen Tag später oder ein paar Stunden später, manchmal gibt es ja so Geschichten.
Ja, ich habe jetzt nicht unbedingt direkt ein Beispiel, aber das gab es auf jeden Fall. Mhm. Das gab es auf jeden Fall und ich habe gemerkt, umso bewusster ich selber dran bin, also wie gesagt, das ist bei mir auch jetzt nicht so, dass ich jeden Tag das bete oder auch jeden Tag immer so sensibel dafür bin, das muss ich auch zugeben, das ist leider auch nicht so. Aber dort, wo ich wirklich mehr dran war, auch an diesem Thema, habe ich gemerkt, dass auch wirklich sich Möglichkeiten ergeben haben. Mhm. Ja, wirklich auch Möglichkeiten ergeben haben.
Oft hört Gott ja wirklich spontaner, als man es erwartet.
Ja, absolut,
genau. Ich kenne mich selbst, ja. Ich habe manchmal sowas gebetet wie: Gott, wenn du mich in dem Studium möchtest, dann schick mir morgen eine zufällige Person, die mir sagt: Tim, du könntest Lehrer werden, und dann werde ich Lehramt studieren. Ich hatte schon zwei Leute, die das gemacht haben, und einen Tag später kommt jemand und sagt: Hey, willst du nicht Lehrer werden? Die Person kennt mich gar nicht persönlich, und das war cool. Also es war so eine direkte Erhörung.
Mhm. Ja, manchmal sind es auch wirklich so Kleinigkeiten. Also ich habe jetzt gerade letztens das mal gehabt, dann war vor mir hier bei dem kleinen MP bei uns in der Stadt, da war einer vor mir und hat dann so ein paar Artikel gehabt. Und dann kam der an der Kasse und sollte zahlen, und dann kramte der dann in sämtlichen Taschen rum und hatte sein ganzes Kleingeld irgendwie zusammen. Und das reichte nicht, ne? Und dann war er jetzt am Überlegen, welchen Artikel von den paar, die er da hatte, legt er denn zur Seite, ne? Und ja, dann ging ich einfach hin und sage: Wie viel fehlt denn? Und das war wirklich nicht viel, ne? Das war eine Kleinigkeit, das habe ich, wie gesagt, habe ich nicht mal gemerkt. Aber es sind so oft so Kleinigkeiten, wo wir merken, hey, da kann man wirklich jemanden einfach ganz praktisch kurz so zur Seite stehen, ne? Und sagen: Komm, ich zahle das gerade für dich oder so, ne? Mhm. Ich weiß, in der USA war das mal, wir waren am Fahren, und da habe ich gehört, dass das so manche wirklich machen. Wenn du in San Francisco reinfährst, sind ganz viele Brücken, und jedes Mal, wenn du über so eine Brücke musst, dann zahlst du so eine kleine Maut. Und ich weiß, wir waren mit Freunden da, und dann kamen wir in dieses Häuschen und wollten gerade zahlen. Dann sagt der Typ uns: Ihr könnt einfach durchfahren, der Typ vor euch hat für euch schon mitbezahlt. Und da habe ich nachher irgendwie mal gehört, also wir sprachen dann, wir waren mit Freunden da, und von meinem Freund, der Onkel, die wohnen da auch, ne? Und der hat dann auch gesagt: Ja, es machen einige so, ne? Die auch ein bisschen gut betucht sind, die zahlen dann gleich ein paar Dollar mehr und sagen: Hier, für die nächsten drei Autos, so, die hier durchkommen, für die zahle ich gleich mit oder so. Cool. Ne? Das finde ich richtig cool, ja.
Voll Hammer.
Es gibt auch so einen Trend, glaube ich, mal im Internet, dass Leute durch einen McDrive fahren oder so und dann für den Hintermann gleich mitbezahlen. Und dann sind das manchmal wirklich Leute, die es gebraucht haben, und dann waren die richtig zu Tränen gerührt.
Ja, cool.
Also ein richtig cooler Move.
Ja. So kann man so ganz, so kann man so Ketten der Barmherzigkeit in Gang setzen, ne?
Mhm. Durch so kleine Gesten einfach. Ich fahre ja auch so Mr. Beast-Videos mega. Aber da gibt dann halt so ein paar Millionen.
Ah, ja. Habe ich auch mal gesehen. Ich dachte immer so, ist das wirklich alles real, oder ist das vielleicht ein bisschen, ich weiß es nicht.
Ich glaube schon, aber ja.
Ja, ich habe aufgehört, Millionen wegzugeben, weil...
Ja, genau.
Irgendwann habe ich keine mehr.
Irgendwann hören die Millionen dann auch auf bei mir. Studenten.
Ja, typisch.
Wir haben noch eine Sache. Wie oft, also kannst du flüstern?
Ich kann flüstern. Ja,
kannst es. Jona und ich saßen gestern. ASMR. Jona und ich saßen gestern in der Jugend, also als du gepredigt hast, und wir haben uns bestimmt 20 Minuten lang gefragt: Ist das Mikrofon an oder aus? Und wir wussten es nicht. Ich weiß nicht.
Ich war in der ersten Reihe, ich mich auch gefragt.
Ich wusste nicht, ob die Boxen an oder aus waren, weil halt die meiste Lautstärke von vorne und nicht von den Boxen von der Seite kam.
Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, ob es an war,
ja.
Weil natürlich, wenn du vorne stehst, hast du ja oft dann, wenn du jetzt bei euch auch im Gemeindehaus bist, wahrscheinlich irgendwie so einen Lautsprecher haben, die auch zum Redner sind, und dann hört man sich auch ein bisschen selber. Und ich habe mich jetzt gestern zumindest über die Verstärkung jetzt nicht selbst gehört, so, deswegen wusste ich jetzt auch gar nicht, ob es an war oder nicht. Ich fragte ihn nachher auch am Ende, ich sage: hat es geklappt, war das an? Aber er sagte: Ja, aber ich musste ganz runter regeln.
Ach so, ja, okay. Man hat auch alles gehört.
Ja, auf Spotify bist du ganz deutlich zu hören auf der Aufnahme. Alles gut.
Oh, ja.
Dazu kam tatsächlich auch eine Frage zu deinem Predigtstil. Vielleicht ganz banal: Woher hast du diese durchgehende Euphorie und Energie beim Predigen?
Die habe ich von meinem Vater. Der war auch ein sehr leidenschaftlicher Prediger sein, also der wirklich mit dem ganzen Körpereinsatz auch mit dabei war.
Hammer.
Und ich kann nur ehrlich sagen, das habe ich auch meinem Dozenten damals auch gesagt, bei der Homiletik, also bei der Predigtlehre: Ich habe nichts in der Weise trainiert oder gemacht, das ist so natürlich bei mir, ne? Jetzt erzähle ich euch einen kurzen Fun-Fact, ne? Wenn Elina und ich abends noch im Bett liegen und wir unterhalten uns, dann liege ich tatsächlich auf dem Rücken und benutze meine Hände. Und wenn ich mich auf die Seite lege, dann kann ich nicht mehr reden. Dann ist vorbei. Also wenn wir schlafen wollen, dann lege ich mich auf die Seite, dann drehe ich mich auf zu reden. Alter. Also ich kann meine Hände nicht ruhig halten beim Reden. So, ne? Also so auch diese ganze, das ist echt so natürlicherweise bei mir. Also so bin ich wirklich. Es mag unangenehm vielleicht sein oder auch angenehm, wie auch immer, aber das ist genau so, wie ich bin. Ich habe nichts mir da irgendwie antrainiert oder irgendwie so ganz bewusst, dass ich jetzt irgendwie was machen möchte, ne? Und ja, Euphorie ist bei mir natürlich auch mal mehr und mal weniger. Also ich habe natürlich manche Themen, die packen mich volle. Da bin ich dann auch wirklich mit ganzem Körpereinsatz dabei. Und auf der anderen Seite habe ich manchmal Dinge, wo ich sage, okay, das ist jetzt eher vielleicht so ein bisschen trockenere Lehre, ne, wo man jetzt so weitergibt. Dann bin ich auch durchaus ruhiger und nicht so euphorisch. Ne. Aber ich habe das von dem Helge Stadelmann, den kennen ja viele, ne, und da habe ich mir einen Satz behalten, der dann immer mal gesagt hat, so das 11. Predigergebot, ne, nachdem so die ganze Homiletung alles abgearbeitet wurde in 10 Predigergeboten, hat er gesagt, das 11. Gebot, bitte, bitte seid nicht langweilig. Bitte, sagt er, stellt irgendwas an, aber seid bitte nicht langweilig. Ne? Mhm. Und da habe ich mal gedacht, Mensch, wenn da schon Jugendliche sind oder jetzt Leute im Gottesdienst sind, die bereit sind, sich 30, 40, 50 Minuten hinzusetzen, um dir zuzuhören, ey, dann will ich die auch nicht langweilen. Ne? Dann will ich mich auch wirklich mal ein bisschen anstrengen und mir wirklich Mühe geben, auch wirklich sie zu fesseln von dem, was da ich jetzt sage und nicht einfach da eine trockene Rede hinhaue, wo eigentlich die ersten nach 10, 15 Minuten abgeschaltet haben. Ne?
Ein edles Ziel. Wirklich.
Hast du Fächer im Theologiestudium gehabt, die du wirklich bis zum Ende gar nicht mochtest?
Ja, ich habe Hebräisch nicht so gerne gelernt. Ich habe es zwar gelernt, aber ich bin mit der hebräischen Sprache nicht so wirklich warm geworden. Ich hab's auch absolviert, aber gerade so. Also es hat gereicht, sag ich mal. Ich bin nicht da irgendwie sehr gewesen. Und ja, es gibt natürlich auch immer wieder Fächer, die einem nicht so nahe waren, ne? Kirchengeschichte habe ich auch sehr gerne gemocht, aber da gibt es dann auch halt etappenweise, wo es dann schon sehr trocken war. Ich bin auch eher so, klar, ein Systematiker, also ich mag systematische Theologie, aber ich mag auch sehr praktische Theologie. Ist das Ganze auch wirklich immer irgendwie im Kontext einer Gemeinde oder dieser Welt auch irgendwie was noch zu tun hat. Ne? Aber klar, du hast Fächer, die interessieren dich weniger und sind vielleicht auch langweiliger als andere. Das ist halt so.
Wirst du auch versuchen, im nächsten Monat eine Tat der Barmherzigkeit auszuführen?
Ja, absolut. Ich habe es mir auch vorgenommen. Hammer. Ich habe es auch Elina erzählt. Ja. Ich habe gesagt, wir werden irgendwas machen. Also etwas, was uns richtig herausfordert, etwas kostet, was zeitintensiv ist. Ich kann noch nicht sagen, was, aber wir beten dafür, dass ich diese Challenge auch für mich selbst wirklich annehme und sie umsetze. Mhm. Absolut.
Ich fühle mich auch sehr herausgefordert, muss ich sagen. Das ist eine richtig gute Challenge.
Bin auch gespannt, was Gott mir in den Weg legt.
Ja. Sehr. Ich glaube, wenn man dafür betet, ich glaube, es wird einem was in den Weg gelegt werden. Ja, die stimmt. Chance lässt Gott nicht aus, uns da was zu geben. Ich bin auch sehr, sehr gespannt drauf, muss ich sagen. Ich finde es richtig cool, dass du die Challenge gemacht hast. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass die nächsten 4 Wochen das in der Jugend nochmal gesagt wird, dass wir dann denken sollen.
Ja, es wäre gut, vielleicht immer wieder mal zu erwähnen. Und eventuell kann man ja nach so einer Jugendstunde, wenn ihr also mit dem Thema so weiter durch seid, einfach mal so vielleicht so 2, 3 Leute, die ein Zeugnis erzählen und sagen, hey, wie hast du das erlebt? Ne? Oder wer hat gerade mal was erlebt, wo er sagt, ich bin so richtig was Krasses erlebt? Also krass in dem Sinne, es hat mich einfach so voll aus meinem einfachen normalen Alltag rausgerissen. Das muss ja nicht unbedingt krass sein in dem Sinne, es hat mir jetzt 1.000 Euro gekostet oder ich bin irgendwie nach Afrika für eine Woche geflogen oder sowas ganz spontan. Ne? Ist vielleicht auch krass, ne? aber wo jemand sagt, bin so gar nicht ich eigentlich, ne? Das ist so gar nicht das, was wie so normal mein Leben läuft, sondern es hat mich so richtig rausgerissen, ne? Das wäre nochmal cool zu hören, ne?
Das wäre echt cool zu hören. Wieder so eine Zeugnis-Jugendstunde. Jugendabend, sorry. Wir sind neu und hip.
Aber ich bin auch sehr gespannt, was von euch zu hören, was ihr in Köln erleben werdet in eurem Einsatz da. Das wird bestimmt auch richtig, richtig fett.
Ich passe ja genau dazu, Barmherzigkeit zu üben. Vor allem, weil du ja auch über Obdachlose gesprochen hast in deiner Predigt, über mit dem Gerd, ich vergesse diesen Namen immer, der die Euros gespielt hat.
Achso, der Gerd Meier, ja.
Gerd Meier, genau. Und ich habe mich auch gefragt, wenn ich jetzt durch Paderborn gehe und die ganzen Obdachlosen sehe, ich weiß nicht, brauchen die das Geld, brauchen sie es nicht? Und diese Münze, jetzt bildlich gesprochen, mal umzudrehen und zu sagen, vielleicht brauche ich das ja, mal was wegzugeben, mal mein Herz zu erweichen.
Genau.
Ein sehr wertvoller Gedanke.
Da habe ich drüber nachgedacht. Und ich habe eine sehr kritische Frage.
Okay.
Ist es nicht ein Stück weit egoistisch, es für sich wegzugeben sozusagen? Also ist es nicht die falsche Herangehensweise?
Ja, wenn das zur Folge hat, dass du dir so auf die Schulter klopfst und sagst, hey Willi, das hast du echt gut gemacht, du bist schon echt ein guter Mensch. Du tust wirklich was für die Welt. Also, dass du auf diesem Planeten bist, das merkt die Erde. So. Dann ist natürlich, würde ich sagen, falsch. Dann ist es auch aus einer falschen Motivation. Aber etwas zu geben, wo du auch einfach so jetzt auf einmal merkst, so, Eigentlich will ich es nicht geben. Ich habe das vielleicht sogar für was anderes geplant. Ich habe das mal gehabt im Gottesdienst. Wir haben ja immer so, dass wir die allermeisten natürlich auch per Überweisung oder per PayPal oder was auch immer so ihre Daueraufträge laufen lassen. Aber wir sammeln trotzdem immer so eine Kollekte. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
Ja, genau so.
Geht so rum, ne? Und ich hatte wirklich Geld abgehoben, weil wir dem Sonntagabend essen gehen wollten, ne? In einem Laden, wo man nicht mit Karte zahlen kann. Ich habe oft nicht Bargeld dabei, habe ich es abgehoben am Samstag schon, war eine Kasse. Dachte ich, mache ich gleich mit. Sonntag gehen wir mit ein paar Freunden essen. Und ich saß im Gottesdienst und dieser Beutel kommt immer näher und ich wusste genau, diese 20 Euro jetzt bei mir und sowas habe ich ganz selten, wo ich gedacht habe, ey, eigentlich musst du jetzt abgeben, ne? Die musst du da jetzt reinlegen. Und irgendwie dachte ich so, nee, ich will nicht reinlegen und dann habe ich sie aber doch reingelegt und habe nachher auch Elina gesagt, ey, ich habe die 20 Euro, oder ich weiß nicht, wie viel es jetzt war, ganz genau, aber so um die 20 rum, habe ich reingelegt und gesagt, ich habe die jetzt weggegeben. Sie sagt, ja, ist doch in Ordnung, ne? Und das fühlte sich auch wirklich gut an und richtig an, weil ich gemerkt habe, ja, das ist etwas, wo ich, sag mal, wirklich einen Millimeter aus meiner Komfortzone rauskam. Ne? Es mussten irgendwie noch Geld abheben oder ich war, ja, oder abends essen zu gehen. Und ich glaube, das ist es gerade. Ein Euro tut uns ja meistens nicht weh. Ne? Also klar, Studenten haben schon ein bisschen weniger und da ist jeder Euro auch sehr viel wert. Aber ja, manchmal ist es wirklich, man gibt etwas, um einfach noch zu sagen, ja, ich will mich noch berühren lassen von der Barmherzigkeit, ne? Und will einfach nicht drüber hinweg so gehen, so leichtfertig und so tun, als ob ich es nicht sehe oder einfach sagen, ja, oder wieder so eine Ausrede, ja, ist doch eh alles Bettelmafia oder so, ne? Ja, mag sein, mag wirklich sein, ne? Gibt es leider auch zu Genüge. Aber es gibt auch Leute, wo du genau siehst, die gehören jetzt nicht zu einer Mafia, sondern das sind wirklich Leute, die auf der Straße auch leben, ne? Die nicht jetzt zum Feierabend dann irgendwo alle sich an einem Sammelpunkt oder so weiter kommen und dann wird das Geld da eingesammelt. Und da glaube ich dann schon, ist es gut für sich selbst, das auch manchmal zu tun. Also aus einer anderen Herzenshaltung aber heraus.
Man kann ja auch andere Dinge tun für diese Menschen, zum Beispiel anbieten, dass man den Essen kauft.
Ja.
Und da merkt man schon schnell, wie ernst die es meinen.
Genau.
Weil dann sagen die, nein, ich will mir Trinken kaufen oder Zigaretten kaufen. Und da merkst du schon, okay, du willst das Geld in was Falsches spendieren. Aber wenn du den anbietest, Essen zu kaufen, habe ich schon mal gemacht, glaube ich sogar. Und da wusste ich irgendwie, das Geld ist besser investiert. Weil der auch wirklich das Essen brauchte.
Ja, genau.
Es gibt auch andere Wege als nur finanziell,
ja.
Gerade bei solchen Menschen.
Guter Freund von mir hat das tatsächlich auch mal so gemacht. Der hat sich zu einem wirklich hingesetzt, damit den länger unterhalten. Und dann hat er einfach mal so ein bisschen gefragt, was so seine Bedürfnisse sind. Dann ist er gegangen in den Laden, hat ein paar Sachen gekauft und hat ihm die wirklich gegeben. Und die brauchte er dann auch wirklich, ne? Hammer. Also das war, also generell, das habe ich zum Beispiel noch nie gemacht, dass ich mich mal wirklich mal daneben gesetzt habe und einfach mal gesagt habe, ey, erzähl mal deine Story, ne? Wie kommst du auf die Straße oder wie bist du hier gelandet oder ja, oder was beschäftigt dich so oder, weißt du, das habe ich tatsächlich noch nie gemacht, ne? Vielleicht werdet ihr die Möglichkeit bei eurem Einsatz in Köln haben, auch wirklich mit den Leuten mal so mehr ins Gespräch zu kommen, ne?
Ja. Ja, du hast diese Geschichte erzählt, dass du diesen Mann zu euch an den Tisch gerufen hast, als ihr Pizza gegessen habt.
Ja, es war mehr so, er kam selbst, aber der wäre auch wahrscheinlich vorbeigegangen. Ich habe ihn einfach nur gesagt, er soll sich hinsetzen. War so ein Vierertisch, ne? Wir saßen halt mit Elina zu zweit und wir hatten wirklich so eine riesen Pizza da, zu zweit uns bestellt. Und man saß wirklich vor, wie die Leute ihn alle so abgewiesen haben, ne? Weil er immer so ein bisschen so hier und da und alle immer so Handbewegungen, ne? So ja, hau ab, ja. So, ne?
Und da auch dieser Punkt, den du gesagt hast, den Menschen zu sehen, so wie Jesus den Menschen sieht und da all diesen Verstoßenen in seiner Zeit. So auch bei uns die Menschen dahinter zu sehen und nicht nur diese Fassade, die uns vielleicht anwidert, mit der wir nichts zu tun haben möchten und die wir abstempeln. Manchmal kam es auch schon vor, dass wenn mich so ein Paderborn ist, kommt es öfter vor, dass dann so einer vorbeiläuft und ist mal der gleiche, der fragt einen nach Geld oder ob man eine Zigarette hat oder irgendwas. Und einmal, ich erinnere mich gerade nicht mehr so gut daran, aber das erste Mal, als er mich angesprochen hat, habe ich gesagt, ich habe kein Geld. Aber dann haben wir irgendwie gesprochen. Da gingen wir so ein Stück zusammen und haben gesprochen. Und er hat mir auch von sich erzählt, warum er so lebt. Und ein paar Tage später habe ich ihn wieder getroffen. Und der heißt Harald und er fragt mich wieder nach Geld oder nach irgendwas. Ich so, hey Harald, wir kennen uns, lass mal quatschen, komm, wir gehen ein Stück zusammen. Er so, nee. Und weiß dann so, abgetan und weggegangen und so weiter. Aber manchmal sind diese Menschen wirklich offen, das merkt man. Die freuen sich manchmal, jemanden zu haben, mit dem die einfach quatschen können. Er hat mich dann beim ersten Gespräch nach meinem Namen gefragt, wo ich gerade mit dem Bus hin will und so. Aber gar nicht so verfolgerisch, sondern wirklich, wie geht's dir, wer bist du? Und genauso habe ich dann zurückfragen können. Also die Gelegenheiten kann man auf jeden Fall nutzen und will ich auch öfter nutzen, vor allem bei Menschen, die bedürftig aussehen oder sind.
Ja, cool.
Wir haben Ich weiß nicht, du hast gesagt, du hast einen Podcast wahrscheinlich noch nie zu Ende gehört, oder?
Nein, ich glaube nicht. Leider nicht.
Am Ende kommt was.
Es tut mir sehr leid.
Und zwar haben wir jetzt noch zwei Fragen an dich.
Wow, okay.
Hast du für dich einen Vers der Woche?
Absolut, 1. Korinther 1,18. Der beschäftigt mich diese Woche sehr. Den haben wir auch. Also da steht, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und der Vers hat mich die Woche jetzt schon über sehr beschäftigt. Wie gesagt, wir sind im 1. Korintherbrief mit der Gemeinde. Und ich habe gerade, so ein sehr bekannter Vers, ne? Ich erzähle euch hier nichts Neues, ne? Den kennt ihr auch gut. Aber ich habe wirklich mal versucht, den nochmal in dem Kontext zu verstehen, da im 1. Korintherbrief. Warum Paulus genau diesen Vers da so rein platziert und wie er damit argumentiert. Und das beschäftigt mich echt schon jetzt so die ganze Woche und haben auch auf der Bibelkunde bei uns jetzt am vergangenen Mittwoch ein bisschen drüber gesprochen. Ja, das ist auf jeden Fall mein Vers der Woche, definitiv. Der beschäftigt mich. Ich habe sonst oft nicht so einen Vers, aber der geht wirklich schon die ganze Woche mit mir.
Und zweite Frage, hast du einen Song der Woche?
Wow, das ist deutlich schwerer.
Oh ja.
Das ist deutlich schwieriger. Weil ich höre gar nicht so viel. Oh nee, da könnte ich jetzt nicht sagen. Song der Woche.
Sonst würden wir den am Ende einspielen, damit er so ein bisschen einfach Input gibt nochmal auf seine eigene Art und Weise.
Ich habe so,
wenn dir einer einfällt.
Ja, ich habe so einen ganz alten Kracher, ne? Der ist vor eurer Zeit. Von Siegfried Fietz kam der raus. Wer von der Liebe singt, der kann vom Kreuz nicht schweigen.
Boah.
Ja. Das ist jetzt nicht so, dass ich das Lied jetzt mega feier oder so. Aber mir ist das tatsächlich mit meinem Vers dann noch angefangen. Dann waren wir bei uns in der Bibelstunde, ne? Und dann habe ich noch so gesagt, hey, wer kennt dieses Lied? Dann haben sich genug gemeldet und haben gesagt, ja komm, lass uns das mal singen. Aber da ging es mir wirklich nur um den Text, ne? Weil wir oft so sprechen, ja, Gott ist ein Gott der Liebe und der ist so gut und so, und Paulus argumentiert gerade und so weiter. Man kann nicht von Gott sprechen und auch nicht von irgendwelchen Eigenschaften, ohne das Kreuz gleichzeitig mitzuerwähnen. Ne? Und deswegen habe ich das, an das Lied muss ich zumindest denken. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich die ganze Woche irgendwie gehört habe oder so, aber der Text ist mir sofort eingefallen und wahrscheinlich auch nach ewig langer Zeit habe ich es mir mal wieder angehört. Ich glaube, es gibt ja so eine CD von dem Oliver Fietz, das ist, glaube ich, der Sohn von dem Siegfried, und der hat das bei seiner CD da auch drauf, sieht bei Spotify auch irgendwo sein. Also wenn es jemand hören möchte, kann er da auch sich das mal anhören. Also das ist einfach vom Text her, passte das wunderbar jetzt zu dem Korinther-Text. Und wahrscheinlich würde ich dann den Song wählen, auch wie gesagt, auch wenn ich ihn jetzt nicht wirklich viel gehört habe. Aber mir ist der Text eingefallen, ja.
Dann suchen wir eine gute Version davon und spielen den später ein.
Ja, cool. Ja,
okay,
cool. Und dann können die Podcast-Zuhörer auch nochmal den 1. Korintherbrief Kapitel 1 lesen. Haben sie den Kontext dazu.
Das hast du noch Hausaufgaben mitbekommen. Ja. Zweite Hausaufgabe.
Okay, möchtest du noch etwas loswerden, Willi?
Ja, ich möchte euch sehr danken für die coole Zeit hier mit euch zusammen und vor allen Dingen auch überhaupt für euren Dienst mit diesem Podcast. Finde ich total genial, dass auch in den sozialen Medien und auch bei Spotify, dass dort richtig gute Inhalte vermittelt werden. Und ihr macht eine super Arbeit und möchte einfach ermutigen, da dran zu bleiben, weiterhin gute Inhalte jugendgerecht zu vermitteln. Und ich gelobe es, ich werde mehr von eurem Podcast hören.
Oh, das ist gut. Wir müssen uns mehr anstrengen. Okay.
Vielleicht gibt ihr mal so eine Folge, wo ihr sagt, Willi, die musst du dir unbedingt reinziehen. Okay. Das ist unser Highlight bisher gewesen. Dann fange ich damit an.
Dann schreiben wir die.
Alles klar.
Sicher. Vielen Dank dir, dass du hier warst. Danke für die ermutigenden Worte.
Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Das hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
Ja.
Du warst ein guter Gast, Willi. Das musst du auch einmal gesagt haben. Ja. Hast du uns leicht gemacht.
Ja. Bin ich gerne. Ja. Dankeschön.
Wunderbar. Also hoffentlich hören wir dich mal wieder irgendwann. Ob es bei dir in der Gemeinde ist, bei uns, bist auf jeden Fall eine Bereicherung. Und Gott setzt dich ein, das merken wir. Und wir hören gern von dir. Und euch wünschen wir eine schöne Woche. Gottes Segen. Redet mit Gott, lebt Beziehung mit Gott. Es lohnt sich. Seid barmherzig zu anderen. Und bis bald.
Jo.
Ciao.
Ciao.
Wer von der Liebe singt, der kann vom Kreuz nicht schweigen. Ich will in Dankbarkeit vor Jesu Kreuz mich beugen. Doch Jesu Kreuz verehren heißt es auf sich zu nehmen. Ich will der Niedrigkeit des Kreuzes mich nicht schämen. Wer von der Liebe singt, der kann vom Kreuz nicht schweigen. Er muss mit Jesus selbst ins Grab hinuntersteigen. Erst dort, wo unsere Hände und unser Stolz erschlaffen, kann Gott in seiner Kraft uns neues Leben schaffen. Wer von der Liebe singt, der kann vom Kreuz nicht schweigen. Du starbst für meine Schuld und ich bin nun dein Eigen. Und wenn sie auch im Spott mit Fingern auf mich deuten, dann sprichst du selbst, mein Gott, durch mich zu allen Leuten. Dann sprichst du selbst, mein Gott, durch mich zu allen Leuten.